Ich bete nochmal. Himmlischer Vater, in dem Namen des Herrn Jesus Christus, bitte schenke uns die Gnade, die Erweisung des Geistes und der Kraft, deinen Sohn, dein Wort zu bezeugen. Gib uns Gnade zum Verstehen, zum Hören. Amen. Wie werde ich damit fertig? Frage. Können Sie schwimmen? Wer von Ihnen kann schwimmen? Ich würde mal sagen, die meisten. Die meisten können schwimmen. Ja, wie hat das begonnen? Irgendwann haben Sie sich da wahrscheinlich mal für entschieden, zu schwimmen. Und dann haben Sie das umgesetzt. Und alles begann mit der Frage, wie lerne ich das? Wie lernt man schwimmen? Wie kommt man mit dem Element Wasser zurecht? Oder wie werde ich mit diesem Element fertig? Man weiß ja theoretisch eigentlich alles. Man weiß zum Beispiel von dem spezifischen Gewicht her, dass das Wasser den Menschen trägt. Das weiß man. Aber man weiß auch, dass man gewisse Dinge beachten muss und sich aneignen muss, wenn man dennoch nicht untergehen will. Also da geht es zum Beispiel um die richtige Haltung, um die richtige Atmung, um die richtigen Bewegungen. Wenn man das nicht lernt, dann geht man unter, obwohl das Wasser einen eigentlich trägt. So ist es. Ein großer Fehler, heute wird das wahrscheinlich nicht mehr so passieren, denke ich, weiß nicht, aber zu unserer Zeit, als ich noch Kind war, da ist das öfter mal vorgekommen. Ein großer Fehler war, dass begleitende Personen den Nichtschwimmer einfach ins Wasser schubsten. Man ging so am Rand vom Swimmingpool oder Badeanstalt, Hallenbad, und dann haben die einen einfach reingeschubst. Und das konnte dann fatale Folgen haben, weil man dann in Angst und Panik gerät und so eine Angst vor dem Wasser bekommt, dass man nie schwimmen lernt. Das ist sehr, sehr tragisch. Was braucht es? Es braucht Personen oder eine Person zumindest, die einen begleitet, die einen berät, die mit einem Übungen macht und die einem vielleicht auch noch zunächst einmal trägt, ja, auf der Hand trägt, damit man im Wasser die Übungen danach machen kann. Und wenn das gelingt, ja, dann lernt man schwimmen. Das kann man auch anderweitig übertragen. Wie lerne ich im Alltag schwimmen? Wie komme ich mit den Alltagsanfechtungen, mit den Versuchungen, mit den Alltagsbelastungen, mit der Vergangenheit, die hinter mir liegt, mit den ganzen Anforderungen zurecht? Wie werde ich damit fertig? Wie werde ich mit den Dingen fertig, die mich von Christus täglich wegziehen wollen? Wie lerne ich geistlich schwimmen? Wir wissen ja theoretisch, dass es eine Kraft gibt, die uns trägt. Aber was ist von meiner Seite her jetzt notwendig, die richtigen Übungen zu vollziehen, damit ich auch über Wasser bleibe? 365 Tage im Jahr. Auch da, liebe Geschwister, passiert es manchmal leider hier und da in Gemeinden, dass man die Kinder Gottes, gerade frisch von Neuem geboren, ich sag mal so Kinder in Christus, und dann schubst man die einfach ins Wasser, so in den Alltag hinein. Man gibt ihnen viele Forderungen, Anforderungen mit, Befehle mit, aber man gibt ihnen keine Hilfeleistung. Und dann kommen die im Alltag nicht zurecht. Ganz praktisch, meiner Frau und mir ist das mehr oder weniger so gegangen. Wir haben uns damals vor langer Zeit in Norddeutschland bekehrt. Und dann kamen wir natürlich in eine Gemeinde hinein. Und dann ging es, jetzt müsst ihr aber dies und das dürft ihr aber nicht mehr. Und der Rock und die Hose und da muss dieses sein und dann und die Frisur. Und pass auf mit Lippen, was weiß ich nicht alles. Und ihr müsst jetzt eine Stunde stille Zeit, und wenn ihr nicht eine Stunde stille Zeit, dann stimmt mit euch was nicht. Das ging immer nur. Aber keine Hilfestellung. Einige gab es. Der Pastor dieser Gemeinde, das war ein Seelsorger, der hat uns Hilfestellung geboten, aber er hat leider nicht mehr so lange gelebt damals. Und wir hatten einen Jugendleiter, das darf ich auch sein, der auch Hilfestellung gab, aber gerade sonst so von der Gemeinde, von den älteren Geschwistern leider auch nur Forderungen, aber keine Hilfe, keine richtige Begleitung. Ja, wie sieht das in unserem Leben aus? Ich weiß, dass ich dieses und jenes tun sollte, ich weiß, dass ich dieses und jenes nicht mehr tun sollte, aber ich stelle fest, ich gehe immer wieder unter. Ich komme nicht wirklich vorwärts. Das Wasser steht mir manchmal bis zum Hals. Was muss ich wissen, um geistlich über Wasser zu bleiben? Wie werde ich damit fertig? Gut, zunächst einmal ist es ganz wichtig, meine ich, dass wir zwei große Gefahren beachten müssen. Zwei große Gefahren. Erstens, es gibt eine einengende Gesetzlichkeit. Vor dieser warnt der Apostel Paulus an mehreren Stellen immer und immer wieder. Er hat zum Beispiel damals sehr vor dem Judaismus und der Religiosität des Judaismus gewarnt, die immer nur die Gesetze über die Gemeinde stülpen wollten. Diese übertriebene, einengende Gesetzlichkeit, die resultiert meistens von einem falschen Gottesverständnis und von einem falschen Bibelverständnis. Es führt dann über kurz oder lang in eine ängstliche Gesetzlichkeit. Und solche Menschen, die meinen dann immer oder die meinen ständig etwas falsch gemacht zu haben und die sind immer darauf verpicht, bloß alles richtig zu machen. Und wenn da wieder ein Fehler war oder wenn da irgendwie was passiert, jetzt stehe ich unter dem Zorn Gottes. Jetzt werde ich gestraft. Die sehen Gott immer hinter sich als einen Mann, als einen strengen Mann, der ständig warnend seinen Stock erhebt oder pass bloß auf. Das ist eine Gefahr. Diese Leute stehen nur auf dem Boden des Gesetzes Gehorsams und kommen nicht wirklich weiter. Sie gehen ständig unter. Sie lernen nicht schwimmen. Aber wir müssen jetzt das Gleichgewicht finden. Es gibt noch eine andere Gefahr. Das ist der zweite Punkt. Das ist die zügellose Gesetzlosigkeit. Und vor dieser warnt der Apostel Paulus auch immer und immer wieder an unzähligen Stellen. Und diese zügellose Gesetzlichkeit entspringt ebenso einer falschen Gottesvorstellung und einer falschen Bibelvorstellung. Da nimmt man dann die Gnade und stellt alles, was man tut, unter diesen Deckmantel der Gnade. Das ist auch sehr gefährlich, denn eines müssen wir wissen, aber hier müssen wir schon einen Unterschied machen. Und das ist für Gemeinde sehr wichtig, wenn wir schwimmen lernen wollen, wenn wir fertig werden wollen mit dem Alltag. Ganz wichtig, eins ist sicher, es gibt Anordnungen in der Bibel, es gibt Regeln in der Bibel, es gibt Gesetze und Gebote in der Bibel, aber für uns als neutestamentliche Gemeinde kommen diese Gebote aus dem neuen Bund. Und das ist der Bund der Gnade übrigens. Aus dem Neuen Testament. Und da geht es weniger um, obwohl man jetzt darüber streiten kann, um Gesetzesgehorsam, dass man immer nur ringt, sondern es geht um Glaubensgehorsam. Ich ziehe im Glauben die Kräfte an, die Gott mir bietet. Und ich übe mich darin und dann lerne ich zu schwimmen. Dann werde ich mit dem Alltag fertig. Denn eins müssen wir wissen, Gottes moralische Gebote gelten ja immer, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Ja, du sollst nicht lügen, du sollst nicht stehlen und so weiter. Das gibt es ja im Neuen Testament auch. Also diese moralischen Gebote bleiben selbstverständlich, aber nicht mehr aufgrund des Sinai-Gesetzes des Mose, sondern aufgrund des neuen Bundes und des Gesetzes der Liebe, das Jesus Christus uns gebracht hat. Und das ist doch nochmal wieder was anderes. Wie werde ich mit diesem Spagat fertig? Wie werde ich fertig mit all dem, das auf mich einströmt? Erstens, das selige Wissen. Das selige Wissen. Du sollst wissen, damit lernt man schwimmen. Du sollst wissen, dass Gott Vater ist und dass er dich bedingungslos liebt. Daran darfst du nie zweifeln. Dass Gott Vater ist, der dich bedingungslos liebt. Und diesen Vater darf man nicht mit irdischen Vätern vergleichen, dass man jetzt sagt, ja, ich hatte aber einen Papa, der war aber ganz anders und so weiter. Darum geht es nicht, nein. Es geht hier wirklich um einen himmlischen Vater, der in seiner ganzen Person Liebe ist. Und das zu wissen, ist doch schon mal eine gewaltige Unterstützung, mit dem Leben fertig zu werden, oder nicht? Denn Liebe gibt nie auf. Nie. Liebe gibt nie auf. Er wird wie ein Vater an dir arbeiten. Er wird dich auch erziehen. Da kann es auch mal sein, dass er uns züchtigt. Aber das tut er auch in Liebe, in strenger Liebe, aber um uns wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Er wird uns nie loslassen, er wird uns nie aufgeben. Die Liebe gibt nie auf. Der Vater des verlorenen Sohnes hat seinen Sohn, den er loslassen musste, nie aufgegeben. Ist es nicht so? Das sieht man ja daran, dass er ihn erwartet hat, ja? Als der zurückkam nach, ich weiß nicht, wie vielen Jahren vielleicht. Der Vater hat seinen Sohn nicht aufgegeben. Daher ist es ganz wichtig, dass du dich auch nicht aufgibst. Das ist nämlich eine Gefahr. Man kann sich selber aufgeben, weil man sagt, ich schaff's ja nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Ich falle immer wieder in denselben Dingen und immer wieder die gleichen Anforderungen als Hürden kann ich nicht nehmen. Und dann geht es mal eine gewisse Zeit gut und dann bin ich wieder da reingefallen. Gib nicht auf. Titus Kapitel 2, 11 bis 12, da sehen wir, wie Gott jetzt vor allem neutestamentlich unter dem neuen Bund in Jesus Christus wirkt. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns. Das ist schon schön, oder nicht? Also nicht dieser immerwährende, drohende Stock, wenn du nicht dann, sondern es ist die Gnade des Vaters in Jesus Christus, die uns unterweist, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen, besonnen und gerecht gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Schwimmen zu lernen im Alltag. Also die Gnade Gottes ist ein Erziehungsmittel. Die Gnade Gottes. Und dieser hat einen Namen, das ist nämlich Jesus Christus. Und er arbeitet immer wieder an uns und er ermutigt uns durch den in uns wohnenden seinen Heiligen Geist. Drängt er uns immer wieder auch um die Bitte, Herr, vergib mir, hier habe ich wieder versagt. Hilf mir. Oder die Kraft in Anspruch zu nehmen, die uns geboten wird. Die Gnade hilft uns, das Böse zu meiden, das Gute zu erfassen und auszuleben. Der Herr erwartet von uns Vergebung, Bereitschaft, wie viel Mal? Ihr habt ja alle eine Maske auf, ich verstehe euch nicht. Ist das eine Schwimmmaske? Ah, nein, Entschuldigung. 7 mal 70 Mal, ja? 7 mal 70 Mal. Ja, wenn er das von uns erwartet, wird er das nicht selber auch tun? Denn der Gerechte fällt 7 Mal und steht wieder auf, sagt uns die Bibel, aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Ich weiß noch als kleines Kind, als ich Fahrradfahren lernte. Ich lernte ziemlich früh Fahrradfahren. Und dann habe ich schon große Fahrräder genommen, da haben meine Finger noch nicht mal gereicht an die Bremse vorne. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich die, meine Eltern haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Aber wie oft hat man mich, nachdem ich gestürzt bin oder umgekippt bin, wieder aufs Rad gehoben? Da hat mich niemand aufgegeben. Mein Papa nicht, meine Onkels nicht, das weiß ich noch. Wie sind die neben mir hergelaufen? Ja, kennt das doch, ne? Ich und die immer. So, ja. Und sollte ich dann, wenn ich dann so ein bisschen ins Trudeln kam, sofort war die Hand da und hat mir geholfen. Und die haben mich gehalten und die haben mir Tipps gegeben, wie oft, wie lange hat man mich beim Schwimmen getragen und ist mir geduldig beigestanden, bis ich es konnte. Es ist ganz wichtig, dass wir nie aus den Augen verlieren, dass der Herr uns liebt, dass er uns beisteht und dass er uns Stütze ist. Es gibt da einen wunderschönen Bibelvers, 2. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 5. Zwei Dinge kommen da werden sehr stark ausgedrückt. Der Herr aber richte eure Herzen erstens zu der Liebe Gottes und zweitens zu dem Ausharren des Christus. Interessant, nicht wahr? Zu der Liebe Gottes, ja, ist die Liebe Gottes und zu dem Ausharren des Christus. Ganz interessant. Also dein Herz darf auf die Liebe Gottes ausgerichtet sein und darin fest werden. Ich sage Ihnen, wenn Sie oder wenn du daran beginnst zu zweifeln, hast du verloren. Darum, der Herr richte eure Herzen zu der Liebe Gottes. Ein Dichter sagte es so, O hilf mir, Herr, durch göttliche Gnade zu erfassen, mehr und mehr von jener großen Liebe aus dir. Und jetzt kommt die Konsequenz daraus, die Schlussfolgerung, auf dass mein Herz dir Tag für Tag antworten möge mit einer tieferen und stets wachsenden Liebe. Und ebenso dürfen wir nun auch einmal auf die Liebe Gottes und dann zum anderen auf das Ausharren des Christus, auf das Ausharren des Christus hoffen. Auf seine Geduld und auf seine Langmut. Vielleicht ist es so, du hältst es vielleicht schon lange nicht mehr mit dir selber aus. Aber der Herr Jesus, der hält es mit dir immer noch aus. Du hast dich in Geduld und Verzweiflung vielleicht schon fast selbst aufgegeben. Aber der Herr harrt aus im Blick auf dich. Vergiss das nicht. Das bedeutet nun aber nicht, dass wir nun die Hände in den Schoß legen könnten und leben könnten, wie wir wollen. Das Erwähnte betrifft diejenigen, die aufrichtig wollen, auch wenn sie 7-mal am Tag fallen, aber die wirklich aufrichtig wollen, die erfahren seine Hilfe. Wenn ich nicht schwimmen lernen will, wenn ich nicht Velo fahren lernen, Fahrrad fahren lernen will, ja, dann kann mir keiner helfen, oder? Wir haben das kürzlich erlebt, wir waren als Familie eine Woche in den Herbstferien und dann waren wir unter anderem mit den Kindern, mit den Enkeln, auf so einer Trockenrodelbahn und die Kinder sollten da runterrodeln und hatten auch den großen Plausch, aber das ein oder andere Kind hat einfach Angst. Dann hat man das versucht zu überreden, komm doch mit, Opa fährt mit oder der Onkel fährt mit oder so. Nein, ich habe Angst, da können sie nichts machen. Geht nicht. Und dann habe ich gehört, dann ist der Opa weggegangen und dann ist er gefahren. Mit einem Onkel. Ich glaube, mit Onkel Sebastian. Und da hatte der einen riesen Plausch. Ja, was lacht das jetzt? Naja. Aber Sie wissen, was ich sagen wollte, ja? Ich möchte sagen, wenn ich nicht will, dann ist es schwierig. Aber wenn ich will, auch wenn ich immer wieder ausrutsche, da ist die helfende Hand Gottes immer da. Ich glaube nicht, dass ein Kind Gottes verloren gehen kann. Ich glaube an das göttliche, biblische Prinzip, einmal Kind, immer Kind. Einmal wiedergeboren, immer wiedergeboren. Man kann nicht aus der Gnade fallen. Das geht nicht. Man wird durch Gnade gerettet und man kann nie aus der Gnade fallen. Das wäre ein Paradox in sich. Gott kann dich nicht aus Gnade erretten und dann sagen, ja gut, wenn du nicht das tust, was ich dir sage, dann schiebe ich die Gnade wieder auf Seite, gehst verloren. Das wäre nicht Gott. Das lehrt uns auch die Bibel nicht. Aber die Bibel lehrt uns natürlich schon, dass wir einmal vor dem Thron Jesu Christi stehen werden und wir können Lohn einbüßen. Das ist wohl, wir können sogar, glaube ich, Königsherrschaft oder Mitherrschaft einbüßen. Das ist möglich. Was unsere Erlösung betrifft, ich wiederhole, ist der Herr ein gnädiger und barmherziger Gott und die Gnade erlöst uns eindeutig, neutestamentlich, eindeutig ohne Werke. Ich bin ohne ein gutes Werk gerettet worden, aus lauter Gnade in Jesus Christus. Ich habe nichts dafür getan. Ich habe es nur im Glauben angenommen. Und diese Gnade bringt uns auch ans Ziel. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens, hatten wir gelesen, ja, Hebräer Kapitel 12. Und wir werden nicht in Ungnade fallen. Ich habe da jetzt leider diesen Vers erst später eingefügt, darum ist er jetzt nicht da drauf, aber es ist 2. Timotheus 1,9. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Das muss man sich mal vorstellen. Da hat Gott noch gar keine Zeit geschaffen. Da hat Gott noch nicht den Himmel, den sichtbaren Himmel, das Universum und die Erde geschaffen. Und da wusste er schon, dass seine Gnade dich erreicht. Aus dieser Gnade fällst du nicht. Wenn es aber um Lohn geht, wir müssen ja den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen, wenn es um Lohn geht, dann geht es nicht um Gnade, sondern da geht es um Gerechtigkeit. Und da geht es um Werke. Und da habe ich jetzt diesen Bibelvers hier als Beispiel, repräsentativ für andere Verse. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, jetzt kommt es, der gerechte Richter mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tag, nicht aber alleine mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Die Krone der Gerechtigkeit gibt mir der König der Gerechtigkeit oder der gerechte Richter, da geht es dann um Werke. Was hast du mit den Gaben gemacht? Was hast du mit deiner Zeit gemacht? Was hast du mit deinem Geld gemacht? Ja? Wie hast du dein Leben eingesetzt? Und das wird dann beurteilt. Da werden wir gerecht beurteilt. Sowohl im Positiven als auch im Negativen. Ja? Aus der Gnade fallen wir nicht. Ich möchte es nochmal so darstellen. Erlösung aus Gnade, ohne Werke. Doch bei Belohnung geht es um Gerechtigkeit. Nun, wie geht das weiter? Wie komme ich im Alltag zurecht? Wie lerne ich schwimmen oder wie werde ich damit fertig? Da habe ich einen zweiten Punkt. Das selige Vergessen. Gut, Sie sagen jetzt, ja, ich kann ja nicht vergessen. Ja, das ist auch so. Aber man kann doch hinter sich lassen. Philipper 3, 13, 14, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe, eins aber tue ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Ich möchte ja nur versuchen, heute Morgen vielleicht so die ein oder andere Stütze oder Hilfe zu geben. Ich bin mir auch bewusst, dass ich dieses Thema nicht ausschöpfend behandeln kann, aber die ein oder andere Stütze möchte ich versuchen, Ihnen zu geben, was mir auch einfach selber wichtig ist. Und dazu gehört auch das selige Vergessen. Nämlich, wie werde ich zum Beispiel fertig mit meiner belastenden Vergangenheit, die einen immer wieder einholen will? Vielleicht auch alte Sünden, die einen immer wieder vor Augen kommen. Wie werde ich damit fertig? Indem man vergisst. Es gibt ein seliges Vergessen. Paulus vergaß seine Vergangenheit, ja nicht im buchstäblichen Sinne, sondern im geistlichen Sinn. Er hat ja immer wieder sein Zeugnis gegeben, wie er Christen verfolgt hat und Christus verfolgt hat und ein Pharisäer war und die schlimmsten Dinge getan hat. Er gibt 4 oder 5 Mal, glaube ich, im Neuen Testament darüber Zeugnis. Also es geht mehr um dieses geistliche Vergessen. Wie hat Paulus das getan? Paulus vergaß, er ließ bewusst seine Vergangenheit hinter sich, indem er sich umso mehr nach vorne ausstreckte, nach Jesus. Er sagt, ich vergesse, was da hinten ist, indem ich nach dem jage, was vorne ist. Das ist, ja, darf ich jetzt sagen, Trick? Ein dummes Wort jetzt, aber mir fällt gerade kein besseres ein. Nach dem vorgesteckten Ziel, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung. Er hat so nach vorne getrachtet und nach vorne gestrebt, dass ihn das Alte nicht mehr einholen und überwältigen und beherrschen konnte. Kennen Sie das? Man kann so in einer Arbeit vertieft sein, dass man die Kaffeepause vergisst. Znüni. Kürzlich war das jemand bei uns, ich sag nicht wer. Der kam zu spät zum Znüni. Ja, ich war so in der Arbeit vertieft, ich hab's vergessen. Ja, ist eigentlich ein gutes Zeugnis. Meine Frau regelmäßig, also morgens das Erste, die holt sich einen großen Kaffee raus und nach 3 Stunden ist da immer noch so viel drin. Da werden die Betten gemacht, da wird irgendwas vorbereitet, da läuft man hierhin, dahin. Und ach, habe ich wieder ganz vergessen. Kaffee ist kalt. Ja? Ich habe schon mal einen Coiffeur, also einen Friseurtermin vergessen. Ich war so in der Arbeit im Büro, gucke ich auf die Scheibenkleister. Jetzt habe ich den Termin vergessen. Das war gar nicht gut, ja, für den Friseur. Und kürzlich sagt mir jemand sogar, du, ich habe jetzt, das kommt bei mir immer mal wieder vor, ich bin manchmal so vertieft im Essen oder im Haushalt und so, da vergesse ich zu essen. Ja, das könnte mir nicht passieren, aber aber manchen passiert auch das, nicht wahr? Ja, was möchte ich damit sagen? Je mehr und je intensiver wir uns mit Jesus befassen, das ist einfach, das gehört dazu, das ist eine Hilfestellung, mit seinem Wort, mit Dienst für ihn und sich unser Leben um ihn dreht, bei allen normalen Dingen, die wir ja täglich erleben müssen, werden wir vergessen können, was dahinter liegt. Wer nachjagt, lässt alles andere hinter sich, er hat dafür keine Zeit mehr. Das ist die Sache. Aber ist klar, wenn wir uns mit weltlichen Dingen und den ganzen Sorgen, die auf uns einströmen, immer wieder befassen, dann müssen wir uns auch nicht wundern, dass wir unter die Kraft deren Einfluss kommen. Das Zweite im Gegensatz zum seligen Vergessen ist das selige Erinnern. Man darf vergessen, man darf sich aber auch erinnern, wenn man im Alltag zurechtkommen will und mit den Alltagsbeschwerden fertig werden möchte. Das selige Erinnern, Kolosser 3, 1 bis 4, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Ganz praktisch die Frage jetzt, wie kann ich Sieg haben in den täglichen Anforderungen? Eben, neben dem Vergessen ist dieses Erinnern sehr wichtig, aber an die richtigen Dinge. Wir müssen uns an die richtigen Dinge erinnern. Und da sage ich jetzt, werde dir deiner Stellung in Jesus Christus bewusst. Erinnere dich daran. Das ist eine große Hilfe. In den Paulusbriefen kommt ein ganz kleines Wort sehr häufig vor. Und dieses kleine Wort hat nur 3 Buchstaben. Und das lautet mit. M-I-T. Mit. Das kommt bei Paulus sehr viel vor. Das hat eine große Priorität in seinen Briefen. Wenn wir uns dieser Tatsache bewusst werden und uns das im Glauben aneignen, wird es uns leichter fallen zu überwinden, im Alltag zu bestehen und mit allen vielleicht auch Versuchungen, Anfechtungen und so weiter oder auch Anfeindungen fertig zu werden. Gucken Sie mal, ich habe mal ein bisschen rausgeschrieben, was die Bibel alles darüber sagt. Miterben, mit leiden, mit verherrlicht. Ja, wir leiden auch mit Christus mit. Mitgekreuzigt, mitgestorben. Wer mitgekreuzigt ist, mitgestorben ist, ist auch den Dingen dieser Welt gestorben. Der wird auch mitleben, jetzt schon und natürlich in Ewigkeit sowieso. Mit lebendig gemacht, mit auferweckt, mit versetzt bzw. erhoben, verborgen mit Christus in Gott, mit offenbar werden, mit herrschen. Stellen Sie sich das mal vor, Sie haben die Berufung, wenn Jesus, also wenn unser Leben das verborgen ist mit Christus und Gott, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt und in Herrlichkeit erscheint, dann sollen wir mit ihm in dieser Herrlichkeit erscheinen. Und wir sollen mit ihm mit herrschen. Diese absolute geistliche Wahrheit dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Und das darf uns ein großer Ansporn sein, dass wir uns darauf besinnen, was wir in Christus haben, das Alte hinter uns zu lassen und nach droben zu trachten, wo der Christus ist. Und neben diesem, übrigens neben diesem, geht er jetzt nicht weiter drauf ein, aber neben diesem mit lesen wir beim Paulus ja auch ganz häufig dieses in Christus, in ihm, in Jesus Christus. Und das will so viel sagen. Seht, es geht nicht bloß darum, Jesus Christus, ich sage einmal, krampfhaft nachzufolgen. Das kommt übrigens in den paulinischen Briefen gar nicht mehr vor. Sondern da geht es immer darum, in ihm zu bleiben. Ja? Nicht nur krampfhaft jetzt in der Nachfolge zu stehen, obwohl, gut, man kann das auch gegeneinander austauschen. Ich möchte da jetzt nicht zu spezifisch da jetzt da trennen. Aber es ist doch interessant, und Jesus hat das schon gesagt in dem sogenannten, ich nenne das immer das Übergangsevangelium Johannes. Ja? Im Johannesevangelium kommen ja ganz andere Dinge vor als in den drei vorhergehenden Evangelium, weil das Johannesevangelium ist schon der Übergang zur Apostelgeschichte und später zu den Briefen. Und das, da geht es zum Beispiel um Wiedergeburt, da lesen Sie im Lukas-Evangelium nichts von. Ja? Und im Johannes-Evangelium sagt der Herr dann auch, ich glaube zum ersten Mal, bleibet in mir. Ja? Und es wird dann in den Johannesbriefen auch gelehrt, bleibt in ihm. Das ist auch interessant, es wird eigentlich in der Bibel nie in Frage gestellt, bei einem wiedergeborenen Kind Gottes, dass der Herr nicht in dir bleiben würde. Er ist immer in dir, wenn du von neuem geboren bist. Aber es wird in Frage gestellt, bleib du bitte auch in ihm. In dem, was er dir ist, was er dir gibt, die Kraft, die Verheißungen, etc. Ja? Jemand hat gesagt, alles, was er ist, kann ich sein, weil er in mir gegenwärtig ist. So, und als letzter Punkt, aber damit sind wir jetzt noch nicht bald fertig. Die selige Aufmerksamkeit. Seliges Vergessen, seliges Erinnern, selige Aufmerksamkeit. Die Bibel gibt uns, Gott sei Dank, die schubst uns ja nicht nur ins Wasser, die Bibel gibt uns, Gott sei Dank, einige Hinweise oder sagen wir es mal ein bisschen salopp, einige Tipps, wie wir mit den täglichen Anfechtungen oder auch Versuchungen fertig werden können. Aber da ist unsere Aufmerksamkeit herausgefordert. Zum Beispiel. Und da geht es auch um ganz praktische Dinge. Also es geht, das ist nun mal eben so, es geht im Leben auch des Christen nicht alles automatisch. Geht nicht. Unser Willen ist gefragt. Unsere Handlungen werden angesprochen. Zum Beispiel dieses, das hat der Hans-Jörg ja auch unter anderem gelesen, Hebräer Kapitel 12. Aber ich möchte zuerst einmal 2. Korinther 3, 18 lesen, da geht es nämlich darum, lerne auf Jesus zu schauen. Bitte lerne auf Jesus zu schauen. Das ist viel, viel wichtiger, als wir meinen. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauend werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Also was will uns dieser Text sagen? Dieser Text sagt, Das geistliche Hinschauen auf Jesus wirkt eine Verwandlung in dir. Du wirst verändert, wenn du in Christus bleibst. Und wenn dein Wort dir wichtig ist und du dich damit befasst, nicht einfach nur mal eben so durchlesen wie so ein Roman, sondern wirklich auch etwas tiefer und betend liest und die Gemeinschaft mit den Heiligen hast, ja, mit der Gemeinde oder in deinem Hauskreis. All diese Dinge, wo Christus angeschaut wird, wirkt eine Veränderung. Sogar eine Veränderung unseres Sinnes, unserer Gesinnung sogar, wird dadurch verändert. Nicht kann dadurch verändert werden. Also wir sollen lernen, nicht die Sünde ringend und kämpfend anzuschauen und dann wie verrückt doch nicht weiterzukommen, sondern den Herrn Jesus und das, was er für uns getan hat, was er für uns ist. Hans-Jörg hatte das gelesen, Hebräer Kapitel 12. Ich habe es jetzt auch hier jetzt nicht drauf auf der Leinwand, aber ich lese nochmal Vers 1. Da geht es ja um das Gleiche. Indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen. Es geht ja ruckzuck, oder? Geht ja ruckzuck, da hat man wieder vielleicht sich in Worten vertan, in Sätzen vertan oder in irgendwelchen anderen Dingen. Ja, indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen. Und jetzt, ja, wie mache ich das? Hinschauend auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Das heißt, von dort kommt deine Kraft, von dort kommt dein Sieg. Der Christus, der zu Rechten Gottes des Vaters sitzt, hat dir seinen Heiligen Geist gegeben, damit ist er in deinem Leben gegenwärtig und gibt dir von diesem Thron Gottes aus das, was du für das Leben benötigst. In der Fußnote der Elberfelder Bibel, CSV, heißt es eigentlich: wegschauend von allem anderen auf Jesus hin. Das ist doch schön geschrieben. Wegschauend von allem anderen auf Jesus hin. Das wirkt Veränderung. Und ich lese gerade eine Studienbibel und da heißt es in der Anmerkung: nur indem wir von seiner bezaubernden Schönheit angezogen werden, können wir wegschauen von allem, was nicht er ist. Wie könnten wir ohne solch ein bezauberndes Objekt von so vielen Ablenkungen auf dieser Erde wegschauen? Es geht nur mit einer einzigen Person und nur mit seiner Hilfe, und das ist unser Herr. Nur er hat die Kraft, dass wir wegschauen können von allem anderen, indem wir auf ihn schauen. Ein nächster praktischer Punkt ist, weil das eben auch dazugehört, liebe Geschwister, und da üben wir uns alle drin, Flucht ergreifen. Alles, was uns zur Gefahr werden könnte. Die Bibel lehrt, flieht der Unzucht oder dem Götzendienst oder der Lüste der Jugend und vielleicht der Habsucht, der Geldgier, dem Jähzorn. Wir kennen ja alle die Geschichte von Josef, nicht wahr? Und die Frau des Potiphar. In seinem Leben wird uns das ja gezeigt. Und es ist ja so, überall lauern Versuchungen und da kann die Flucht zum größten Sieg werden. Man sagt immer, ja, fliehen ist doch feige. Nee, fliehen ist nicht feige. Fliehen ist nicht feige. Vor einem übermächtigen Feind, gegen den man nicht gewinnen kann, gegen den man keine Chance hat, ist oft die Flucht das Klügste. Da kann man sich zurückziehen, da kann man sich neu besinnen, sammeln, konzentrieren und auch neu stark werden. Denn es ist ja so, da wo wir irgendwo der Versuchung den kleinen Finger reichen, da wird man schnell fortgerissen. Ja, das ist ja zum Beispiel Judas, ist mir da immer so ein plastisches Bild, Judas der Verräter, der sein Herz an Geld gehängt hat und das nicht loslassen konnte. Und genau da hat der Teufel ihn abgeholt, dass er für 30 Silberlinge seinen Herrn verriet. Also Flucht Ja, das ist für mich eine Gefahr, da mache ich einen Bogen drum. Das war früher mein Milieu, da waren früher meine Freunde, mit denen ich Gemeinschaft hatte, mit denen ich, was weiß ich, alles Mögliche getan habe. Und am besten ist mir geholfen, ich gehe in dieses Viertel, gehe ich gar nicht mehr rein. Ich mache lieber einen großen Bogen drum. Ist nicht immer einfach. Aber das ist es. Schwachpunkten darf man nie entgegengehen. Dag Hammarskjöld, das war der ehemalige Generalsekretär der Vereinigten Nationen, der sagte, wer seinen Garten sauber halten will, reserviert sich kein Beet fürs Unkraut. Hat er gut gesagt. Also da darf ich das auch nochmal wiederholen. Wer seinen Garten sauber halten will, reserviert sich kein Beet fürs Unkraut. Und dann, drittens, kämpfen. Aber nicht dieser krampfhafte Kampf, sondern es geht in der Bibel im Neuen Testament hauptsächlich um den Glaubenskampf. Glaubenskampf. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast, das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Also wir müssen realisieren, das ist ganz klar, wenn wir in diesem Leben stehen, wir befinden uns auf einem Kampfplatz. Ist es so? Das kann schon die eigene Familie sein. Aber in der Welt sowieso. Wir befinden uns auf einem Kampfplatz. Es ist ein Kampf, lehrt uns die Bibel, nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Geistesmächte. Es ist ein Kampf gegen die Elemente dieser Welt. Vielleicht ist das, was wir derzeit erleben, dass wir hier alle mit Mundschutz sitzen, auch so ein Kampf. Gegen die Elemente der Welt, gegen das, was vielleicht in der Luft geschieht, vielleicht will man diese Welt vorbereiten für das, was in der Apokalypse steht. Und das sind die Anfänge vielleicht, stehen in einem Kampf. Und es ist ein Kampf zwischen Geist und Fleisch in unserem eigenen Leib, sagt uns der Galaterbrief. Also auf der einen Seite werden wir aufgefordert zu fliehen, auf der anderen Seite, wobei ja Flucht auch Kampf ist, ja, zum Kampf gehört, und auf der anderen Seite werden wir aufgefordert zu kämpfen. Aber es geht hier um den Glaubenskampf. Glaubenskampf. Das ist etwas anders, als dass wir nur gegen etwas ankämpfen, was wir sowieso nicht besiegen können. Sondern hier geht es um einen Glaubenskampf. Wir müssen uns immer wieder die Verheißungen aneignen, die wir in Jesus Christus haben, das, was wir auch schon erwähnten. Wir sollten uns darin üben, seiner in jeder Lebenslage bewusst zu sein, mit ihm und seiner Kraft zu rechnen. Sein Heiliger Geist ist ja der Geist der Kraft, der Liebe und der Zucht oder der Besonnenheit oder Selbstbeherrschung, je nach Übersetzung. Und dieser Heilige Geist ist uns ja gegeben. Und dieser Heilige Geist will unseren Geist, ich sag mal bildlich, er will unseren Geist beherrschen, er will unseren Geist durchtränken. Und je mehr er das kann, ja, je mehr werden wir auch Sieg haben können im Alltag. Kämpfe diesen Kampf des Glaubens. Sag, wenn da irgendwo etwas ist, Herr, ich berufe mich jetzt auf dich, auf deine Verheißung, auf deine Gegenwart. Ich schaffe es alleine nicht, du weißt es. Ja, ich rechne jetzt mit dir. Und da kann es wirklich oft passieren, dass du auf einmal bist du da befreit. Und wenn das dann doch nicht gelingt, es kommt auch vor, dann sagst du einfach, Herr, tut mir leid, gib dich nicht auf. Gib dich nicht auf. Kämpf weiter. Auch das wird seinen Lohn haben. Ja? Darum sind auch, werdet voll Geistes. Ja, wie wird man denn voll Geistes? Indem man sich geistliche Lieder, heißt es im Epheserbrief Kapitel 5 zum Beispiel. Ne? Das ist doch wirklich so. Wenn man anspruchsvolle geistliche Lieder, wie heute Morgen hier von unseren jungen Leuten, ja, da wird man doch belebt im Innern, nicht? Nicht nur emotional, sondern da können einem auch andere geistliche Gedanken kommen und so. Also das kann so belebend sein, das sagt die Bibel nicht umsonst. Geistliche Musik ist ganz wichtig. Wort Gottes natürlich, Gemeinschaft miteinander. Da werden wir voll Geistes und dann wird das andere kleiner. Und da wird dem Timotheus ja gesagt, ergreife das ewige Leben. Ja, Moment, was heißt denn das? Timotheus, du musst dich bekehren, immer wieder neu. Ist das so? Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Er war ja schon berufen zum ewigen Leben. Es wird dann vorher schon gesagt, Timotheus, da zweifelt niemand dran, der hatte schon lange das ewige Leben. Er war ja Mitarbeiter des Apostel Paulus. Darum geht es nicht. Was will denn Paulus sagen, wenn er ihm beibringen will, du Timotheus, ergreife das ewige Leben? Er soll das ewige Leben, das er empfangen hat, nicht nur als Theorie benutzen, sondern er soll dieses Leben durch Jesus Christus umsetzen in die Praxis. Du hast das ewige Leben, aber ergreife das ewige Leben und setz es um jetzt in deinen Alltagsnöten und Kämpfen und alles, was da ist. Wir sollen das ewige Leben, um das mit einem anderen Satz zu sagen, nicht bloß als ein totes Kapital ruhen lassen, sondern als lebendige Gegenwart Gottes benutzen. Ergreife das ewige Leben heute. So, und jetzt aber zum allerletzten Schluss. Selige Aufmerksamkeit. Ne, das hatten wir schon, ne? Das hatte ich schon, so. Oder habe ich das vergessen? Ist ja richtig, das gehört ja dazu. Entschiedene Hingabe. So, jetzt habe ich es wieder gefunden, den Faden. Danke. Römer Kapitel 12, 1 bis 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes, dass ihr prüfen mögt, und das haben wir ja schon gezeigt, wie das geht, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also die Bibel sagt, auch das, die Entscheidung, die von innen kommende Entscheidung, ich liefere mich dir aus. Ich gebe mich dir einfach hin im Glauben. Vielleicht gibt es auch da manchmal Punkte, dass der eine da einen Kampf hat, dass er sagt, ich will ja. Und dann will ich aber doch wieder nicht so richtig. Das ist auch so ein Kampf. Nur darfst du den Herrn bitten, Herr, mach, dass ich will. Mach, dass ich will. Wirke auch das in mir. Bete das immer wieder und der Herr wird es schenken. Der Herr wird es schenken. Ja? Die Bibel redet immer wieder vom Ausziehen und vom Anziehen, beziehungsweise vom Ablegen und vom Anlegen. Legt ab den alten Menschen. Legt ab die Werke der Finsternis. Zieht Christus Jesus an. Ja? Zum Beispiel Römer 13, ich habe da ein paar Bibelverse aufgeschrieben, erwähnt. Aber ablegen und anziehen geht ja nicht automatisch. Ist es so? Sondern das ist immer verbunden. Darum glaube ich, nennt der Heilige Geist das so, dass er uns das so beibringen will, seelsorgerlich. Zieht an, legt ab oder legt ab, zieht an. Weil das eben immer verbunden ist mit einer Willensentscheidung und einem konsequenten Handeln. Also das ist mir noch nie so passiert, dass ich an der Garderobe vorbeigegangen bin, in der Erwartung, da löst sich jetzt die Jacke vom Bügel und die überstülpt mich auf einmal so. Ja? Ist mir noch nie passiert, oder? Nein, ich muss schon morgens, wenn man aufsteht, ja, muss man sich umziehen, Schlafkleider aus und die anderen Kleider an. Wenn es regnet, ja, die Jacke weiß das, die Regenjacke, die wartet schon, draußen regnet es, kalt. Ne? Mütze, der Hut hängt da schon, der weiß Bescheid, wenn ich da vorbeikomme, draußen ist kalt, der Norbert braucht einen Hut, zack, bumm. Geht nicht. Ich muss zur Garderobe gehen, ich muss den Mantel oder den Hut abnehmen und mir anziehen, anlegen. Ja, wie werde ich im Alltag fertig? Ich bin mir bewusst, ich kann das nicht ausschöpfend behandeln. Es werden immer auch Fragen offen bleiben. Dessen bin ich mir auch bewusst. Ja, aber wie ist das denn und so? Ja, da müssen wir weiter forschen, weiter in der Bibel lesen. Und es gibt ja noch viele, 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 viele andere Punkte, die uns da Stütze bieten, damit wir Velo fahren lernen, Fahrrad fahren oder eben schwimmen lernen, ja, und im Alltag damit fertig werden. Aber zusammenfassend noch mal kurz hier. Sei dir der Liebe des himmlischen Vaters bewusst. Vergiss das nie. Egal in wie tiefem Loch du jetzt auch steckst. Gib nicht auf. Selbstaufgabe, das ist vorbei. Warum nicht? Weil Gott dich nicht aufgibt. Lerne nachzujagen und zu vergessen. Streck dich nach vorne aus. Erinnere dich an deiner Stellung in Christus, was Christus für dich geworden ist. Lerne aber auch zu fliehen, wo Gefahren sind. Übe dich im Glaubenskampf. Im Glaubenskampf. Sei mutig, dich zu entscheiden. Amen. Ich darf noch beten. Liebevoller Vater, wir danken dir, dass du uns nicht im luftleeren Raum stehen lässt. Du gibst uns nicht ein Wort mit religiösen Anforderungen und Gesetzen und Bestimmungen. Nein, du gibst Hilfestellung. Du gibst uns Ermutigung. Du weist uns auch auf den Ernst hin, auf Hingabe, auf konsequentes Handeln. Aber du bist auch alles, was wir brauchen. Wir haben es heute Morgen gelesen, du bist der Anfänger und auch der Vollender unseres Glaubens. Du wirkst in uns sowohl das Wollen und auch das Vollbringen. Damit dürfen wir rechnen. Und das wollen wir. Und wir bitten dich jetzt hier gemeinsam, vielleicht jeder für sich selbst in seinem Herzen: Herr, hier bin ich. Ich habe heute Morgen gehört, dass ich mich nicht selber aufgeben muss, weil du mich nicht aufgibst. Und darum gebe ich mich dir hin. Vergib, wo ich wieder und wieder versagt habe, wo ich nicht geglaubt habe, wo ich gezweifelt habe, wo ich mit der Situation nicht fertig wurde. Hier bin ich, Herr. Danke, dass du mich neu bei der Hand nimmst, dass ich in Christus bin und in Christus bleiben darf und dass du auch mich zu deinem Ziel führst. In Jesu Namen. Amen.